Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Das ist natürlich ein Verhalten, das ist, hat mit Verantwortung nichts zu tun. Das ist billiger Populismus, aber kann dazu führen, dass die Branche sich überlegt, ob sie deshalb noch in Deutschland bleiben kann.
Fakt ist ja auch, bereits heute werden im Ausland von deutschen Herstellern mehr Autos produziert als im Inland. Ja, hallo, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hallo, mein lieber Freund.
Ja, lieber Bert, auch mein Gruß zurück.
Ja. In der vergangenen Woche am 7. September öffnete die diesjährige IAA erstmals in München und nicht mehr in Frankfurt. Diese Messe stand ganz unter dem Zeichen der Elektromobilität, war aber, was die Anzahl der Kfz-Aussteller angeht, abgewogen und vorsichtig formuliert, ein Schatten ihrer selbst. Ausländische Hersteller fehlten weitgehend. Dafür waren die Anbieter von E-Bikes sehr präsent und deswegen nennt sich diese Messe auch das größte E-Bike-Event Europas. Und traditionsgemäß eröffnet die Bundeskanzlerin diese Ausstellung mit dem folgenden launig hintersinnigen Satz. Ich darf zitieren. Ich wundere mich, wie die IAA überhaupt jemals in einer anderen Stadt als München stattfinden konnte. Nun ja, also meine Frage an dich, warum ist diese Messe ein Schatten seiner selbst geworden? Das ist doch sicher kein Zufall.
Ja, Bertha, glaube ich, greifen mehrere Dinge einander. Einmal ändern sich Messekonzepte grundlegend. Das ist nicht mehr so, dass man die großen Events macht. Dann war der Standortwechsel gewünscht. Man wollte eine Trennung von der Fachmesse und der Öffentlichkeit. Man wollte in die Städte hinein. Man wollte auch deutlich machen, dass alternative Mobilität oder neue Mobilitätsformen dann auch so greifbar werden. Und dann schließlich ist das global noch unter den Bedingungen der Pandemie zu sehen. Wenn du dir mal noch anschaust, wie schwer es ist, aus den USA herzukommen oder umgekehrt in die USA zu fliegen,
ja, früher
dann
war
ist das auch noch ein Teil des Schattenwurfs. Ne?
Ja.
Und das ist natürlich schon auch noch ganz erheblich. Es bleibt aber die Leitmesse. Und ich denke, das Spannende ist ja für Deutschland vor allen Dingen, du hast es angedeutet in deiner Frage, wie diese Transformation zu anderen Antriebssträngen, also einmal die Elektrifizierung, dann die Automatisierung des Fahrens und die Vernetzung des Fahrens, das heißt die Datennutzung, die ja zu anderen Steuerungsmöglichkeiten führt, wie das letztlich die deutsche Automobilwirtschaft prägt. Und da ist es vielleicht für die Hörer auch nochmal interessant, den Ausgangspunkt zu markieren. Wir sind ja im Augenblick ein bisschen geprägt von einer doppelten Belastung oder dreifachen Belastung der Automobilwirtschaft. Sie hat ganz besonders gelitten in der Pandemie. Der Einbruch war dramatisch. Die Produktion im Jahr 2020 ist auf das Niveau der 1940er Jahre zurückgefallen. Das muss man sich deutlich machen. Das haben wir in keiner anderen Branche erlebt. Wir haben dann aktuell, das haben wir letzte Woche ja in unserem Konjunkturdiskurs auch beleuchtet, hohe Belastungen auf der Angebotsseite. Also die Nachfrage ist für die Automobilwirtschaft im Augenblick nicht das Problem. Aber sie kriegen Halbleiter nicht und das stoppt im Grunde die Produktion. Und das bringt sie ganz besonders nochmal aktuell wieder in einen Rückschlag. Und dann ist natürlich die Frage der Klimaneutralität. Insofern ist das eine sehr doppelte oder eine mehrfache
dreifache
Herausforderung. Und man muss sich immer wieder klar machen, diese Branche ist für die deutsche Wirtschaft weit über den eigentlichen Automobilbereich bedeutend. Ich will das mal an 2, 3, 4 Ziffern vielleicht deutlich machen. 38% aller Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen des verarbeitenden Gewerbes, also der Industrie, der eigenen Unternehmen, im eigenen Hause finden in der Automobilbranche statt. 60% der beauftragten Forschungsentwicklungsleistungen, also Gelder, die an Dritte gehen, an Fraunhofer, an Steinbeißer, an andere, werden im verarbeitenden Gewerbe von der Automobilbranche getätigt. Im Jahr 2017 waren über 47% der Patente aller Patentanmeldungen juristischer Personen in Deutschland aus der Automobilbranche. Im Jahr 2005 waren es 30%. Also es zeigt nur einmal an diesen wenigen Zahlen zur Innovationsleistung, welche Bedeutung diese Branche Branche für Deutschland hat. Und sie ist halt letztlich in der deutschen Wirtschaft breit aufgestellt. Wir haben im Grunde 118 von 400 Kreisen in Deutschland, die von der Automobilbranche mehr oder weniger stark geprägt werden. Das macht klar, jenseits all der konjunkturellen Dynamik oder Veränderung, das ist strukturell in keinem anderen Land so verankert und so breit aufgestellt und damit auch für die Frage von Einkommen und Beschäftigung relevant.
Ja, das könnte natürlich in jeder Hochglanzbroschüre der Automobilwirtschaft gestanden haben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Aber ich versuche.
Ja, aber die Fakten sind ja erst einmal. Das ist ja erstmal eine ganz nüchterne Betrachtung der Realität.
Eine Bestandsaufnahme in ein Verbrennungszeitalter. Wir sind ja jetzt dabei. Vor dem Hintergrund eben der Umstieg zur Elektromobilität, der, glaube ich, in keinem großen Industrieland so zügig vorangeht wie in Deutschland. Wie würdest du, also ich mache mal die Gegenposition, die Zukunft des Produktionsstandorts Deutschland bewerten, nämlich Fakt ist ja auch, bereits heute werden, meines Wissens nach, im Ausland von deutschen Herstellern mehr Autos produziert als im Inland. Und ich wage mal die Prognose, angesichts des sehr unterschiedlichen Tempos im Ausstieg aus der traditionellen Energieerzeugung wird sich dieser Prozess beschleunigen, ist meines Ansichts. Das heißt, dieser schnelle und engagierte Ausstieg aus der CO2-Belastung, der ja in der Sache fürs Weltklima richtig ist, aber das Weltklima nicht schützen wird, angesichts unseres Emissionsanteils, wird eben die Differenzierung der Produktionsstandorte außerhalb beschleunigen. Deswegen glaube ich, dass ungeachtet dessen, was du gesagt hast, die Bedeutung der Automobilproduktion in Deutschland perspektivisch etwas abnehmen wird.
Ja, das kann sein, aber das ist keine Automatik, so wie du sie beschreibst. Ich glaube, man muss nochmal ein paar Punkte klar machen. Die Strategie bisher, und das wird auch die Strategie nach vorne hin sein, hat zwei große Schlagworte. Das eine ist die Globalisierung der Produktion. Das deutest du an. Mit den Auslandsproduktionsstandorten. Trotzdem ist es aber so, dass in Deutschland von 2005 bis zur Pandemie die Produktion im Bereich Automobil nur um 4,7% geschrumpft ist, in Frankreich um 46%.
Sicher.
Das muss man sich auch nochmal klar machen.
Also ist unter Blinden immer der König.
Ja, aber das ist nicht der Einäugige. Also der Einäugige würde nicht mehr fahren können und würde auch keine neuen Antriebstechnik entwickeln. Da musst du schon beide Augen offen haben und keine Scheuklappen. Das zweite Stichwort ist Premium-Strategie. Mhm. 70-85% der Premium-Klasse wird von deutschen Automobilherstellern bereitgestellt oder produziert. Und davon wiederum, also bei der Oberklasse, werden über 90% in Deutschland produziert, von den Kleinwagen 16% in Deutschland. Also das muss man immer sehen, denn Strukturwandel springt nicht, auch wenn sich das manche gerne wünschen, sondern er muss ja anknüpfen an den Produktionsbedingungen, die wir hier und jetzt haben. Und das haben wir uns auch deutlich angeschaut, wo stecken denn beispielsweise schon die Potenziale für autonomes Fahren. 53% aller Patente weltweit für autonomes Fahren kommen aus Deutschland. Das ist keine schlechte Zahl, wie ich finde, und zeigt, dass von der Innovationskraft, die da drin steckt, hier eine Menge möglich ist. Für die Frage, wie der Wechsel in den Antriebssträngen sich dynamisch zeigt, wenn du jetzt mal schaust, wie in den USA auf einmal kalifornischer Standard europäischer Standard wird, was die Abgasnormen an bundesweiter Standard wird, dann erkennen wir, das ist ja nicht etwas, was überall hinterherläuft, sondern wo andere Länder auch erkennen, dass sich hier Notwendigkeiten ergeben. Entscheidend ist aus meiner Sicht, ist das Technologie offen? Also werden wir weiterhin auch den Verbrennungsmotor für synthetische Brennstoffe weiterentwickeln und hocheffizient machen können? Oder glauben wir, es ist nur der batterieelektrische Antrieb? Und das ist ja eine Unsicherheitsdynamik. Ich meine, die Flottendurchschnittsregulierung mit 95 Gramm über die einer Flotte führt ja faktisch zu dem, was du sagst. Die Automobilhersteller retten sich in Elektromobilität.
Oder kaufen
damit
Aktien
sie diesen Flottendurchschnitts, das kann man auch machen.
Weil
aber,
das auf den Flottenverbrauch angerechnet wird.
Aber dieser Flotten, das ist ja ökonomisch betrachtet eine unsinnige Regulierung, weil sie ja gar keine Mengensicherheit erbringt. Ja. Nicht, es muss ja eigentlich was ganz anderes passieren, was ja auch in dem Fit for 55-Programm der EU vorgesehen ist, nämlich die Mobilität über die Einbringung der Mineralölwirtschaft in den Zertifikatehandel und letztlich den Benzinpreis. Mhm. Und dem muss man sich nüchtern stellen, auch wenn das im Wahlkampf alle so tun, als würde der um 20 Cent dann ansteigen. Wir reden über ganz andere Niveaus und das wird ganz andere Kompensationen sozialpolitischer Art nach sich ziehen. Das ist aber ein zweites Thema. Wenn ich das aber habe, habe ich einen zumindest technologieneutralen Rahmen für die Klimaneutralität. Und mir macht Sorge, dass wir auf Elektromobilität alleine setzen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man in einem Wohnviertel wie in Köln, im belgischen Viertel oder im Universitätsviertel in der Südstadt, wie viele Ladestationen überhaupt hin sollen. Ja, ich meine, das ist so ein typisches Phänomen für die Fläche in den Vorstädten, wo man in den Eigenheimen, in seiner Garage eine Schnellladestation, wenn es denn die Stadtwerke erlauben, damit der Asphalt nicht glüht, macht, aber doch nicht in den Innenstädten. Das heißt, wir werden ganz differenzierte Mobilitätskonzepte haben. Und ich glaube auch, dass der Hybridantrieb eine hohe Bedeutung haben wird. Und ich glaube auch, dass der Diesel nicht einfach weggestrichen werden kann, weil er für das CO2-Thema auch bedeutend ist.
Ja, ist für das CO2-Thema bedeutend, aber trotzdem, was du sagst, ist sicher richtig, aber Status quo bezogen und oder ja, gegenwartsbezogen. Aber bei einem Blick in die Zukunft müssen wir doch akzeptieren, dass wir in eine Bipolarität der Weltwirtschaft laufen. Darüber haben wir schon besprochen. Mhm. Und da kann man sich als Aussteller doch nur versichern, wenn man in einem der beiden großen Blöcke, das heißt in den USA oder in China produziert. Und zwar das umso mehr, als dort die Klimaauflagen definitiv nicht so hart sind wie in Deutschland. Deswegen glaube ich nicht, dass wir hier eine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie aufstellen müssen, weil sich die Rahmenbedingungen ändern. Geopolitisch ändern sich die Rahmenbedingungen, aber auch technologiepolitisch ändern sich die Rahmenbedingungen.
Ja, weil aber Bernd, das war doch bisher auch schon so. War doch bisher auch schon richtig. Es war bisher immer, auch in den letzten 30 Jahren war es so, dass die Dynamik dieser Märkte größer war als der europäische Markt. Der europäische Markt hat stagniert und der chinesische war hochdynamisch. Gleichzeitig galt, dass bei uns immer die Umweltvorauflagen aus den berechtigten Anliegen der Gesellschaft strenger waren als in China. Das ist ja jetzt sozusagen nicht neu. Ja, ich will nur auf ein, ich will nur auf eins hinweisen. Die Bedeutung in diesen genau 30 Jahren der Automobilwirtschaft hat sich für die Gesamtwirtschaft deutlich erhöht. In der Bruttowertschöpfung von 11% auf 20%, bei den Investitionen von 16% auf 35% aufs verarbeitende Gewerbeinkommen und bei der Bruttolohnsumme auch. Das heißt, die Automobilindustrie hat sich in den gesamten 30 Jahren im Durchschnitt deutlich besser entwickelt als die deutsche Industrie insgesamt, die keinen schlechten Pfad hat. Und man muss ja immer aufpassen, ist ja nicht so, dass wir heute anfangen, eine völlig andere Rahmenbedingung der Zukunft zu setzen, sondern wir kommen aus einer Zeit, in der die Klimapolitik Rahmenbedingungen gesetzt hat, die zunehmend auch in den letzten Jahren verschärft worden sind. Und insofern, dieses Argument bleibt, aber es ist längst schon da. Also insofern, das sind für mich keine Brüche, sondern das sind anknüpfungsfähige Entwicklungen. Und ich gehe einfach nur mal von den Fakten aus und die Brüche hat es auch dort nie gegeben, sondern es gibt immer Entwicklungen, außer wir meinen, wir müssen was abstellen. Also wenn die deutsche Umwelthilfe kommt und Klagen gegen Automobilhersteller, weil aus ihren Produkten CO2 kommt, na gut, dann kann sie auch genächst gegen die Landwirtschaft klagen, dass die Kühe irgendwas ablassen. Das ist natürlich ein Verhalten, das ist, hat mit Verantwortung nichts zu tun. Das ist billiger Populismus, aber kann dazu führen, dass die Branche sich überlegt, ob sie deshalb noch in Deutschland bleiben kann.
Ja, ich versuche es dann trotzdem nochmal. Also was du sagst, ist richtig, aber meines Erachtens ein Blick zurück in eine Welt, die durch Multilateralismus geprägt worden ist. Und den, glaube ich, werden wir in der Zukunft weniger haben. Die Welthandelsdynamik hat also deutlich nachgelassen seit einigen Jahren und wir laufen in eine Bipolarität der Weltwirtschaft rein. Und da ist es meines Erachtens für jeden international tätigen Automobilhersteller gut, sich mit beiden Big Playern also gut zu stellen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sowohl die Produktionskapazitäten in den USA als auch in China ausgebaut werden wird. Weil nämlich, sagen wir mal, letztlich geht es doch auch beispielsweise USA darum, Investitionskapital ins Land zu ziehen, um dort die marode Industrie etwas aufzupeppen. Und darauf wird Deutschland notwendigerweise reagieren. Das können wir ja an einer ganzen Reihe von Beispielen belegen. Deswegen glaube ich nicht, dass man aus den Erfahrungen der Vergangenheit, die du völlig richtig ableitest und beschreibst, zu sagen, ja, so wie es war, so muss es sein. Nein, das glaube ich nicht. Das heißt, das Vorpreschen Deutschlands bei der Klimapolitik, so ökologisch richtig es sein muss, wird diese Tendenzen verstärken.
Ja, aber nochmal, dieses, was du hier schwarz-weiß Vergangenheit gegen Zukunft mal, trägt keine Geschichte des Strukturwandels. Da bin ich völlig anderer Meinung. Die deutsche Industrie ist ja längst schon der dominante Player in den USA. Ich meine, BMW ist der zentrale. BMW ist der erfolgreichste Exporteur. Ja. Das heißt, du kannst dir die amerikanische Automobilwirtschaft und die deutsche Investition ja gar nicht vorstellen. Und wir sehen auch in Europa, ich habe ja eben die Zahlen genannt, in Frankreich haben wir nahezu eine Halbierung seit 2005 der Produktion. Das ist nicht zwingend. Das heißt, man kann sich auch anders aufstellen. Man kann sich klug aufstellen durch andere Technologien. Deswegen bleibt ich dabei. Und in China sind wir dominant. Ich meine, VW-Absatz 40% findet in China statt. Das ist ja jetzt alles nicht neu. Du tust gerade so, als fängt das erst gerade an. Dass das nochmal Anlass bekommt, sich zu verstärken, da sage ich ja nicht, dass es nicht so ist. Aber es hängt sehr davon ab, wie Politik bei uns jetzt, und da ist ja die Bundestagswahl eine entscheidende Weichenstellung, agiert. Will sie es mit dieser Branche machen oder will sie es gegen diese Branche machen? Will sie in der Logik von Fridays for Future und deutsche Umwelthilfe einmal einfach nur hier abschalten, wo zwar die Moral beruhigt ist, aber weltweit überhaupt nichts passiert, weil wir nur für gut 2% der CO2-Emissionen verantwortlich sind? Oder wollen wir die Innovationskraft dieser Branche, die testiert ist und die wir auch in vielen Gutachten immer wieder herausgefiltert haben, weiter stärken und daraus auch einen Beitrag für die Welt machen? Das wird am Ende auch in China sein. Ich glaube, wir sollten uns nicht naiv dem Glauben hingeben, dass die Chinesen kein Interesse an Umwelt haben. Natürlich wollen die länger die Party feiern. Die haben ja auch länger drauf gewartet. Aber gleichwohl merken sie auch, dass die Luftqualität eine schiere Katastrophe ist, wenn man in Peking ist. Das ist keine Lebensqualität. Und im Rest des Landes mag das vielleicht noch anders gesehen werden, aber die Voraussetzungen für ein gedeihliches Leben und für Gesundheit und für steigende Lebenserwartung hängen ja auch an solchen Dingen. Und da kann die Automobilwirtschaft aus Deutschland durch ihre Premium-Orientierung und durch ihre Technologieorientierung, glaube ich, eine Menge leisten.
Ja, sicher, natürlich.
Also ich glaube, wir sind da nicht, am Kern, glaube ich, sind wir ja nicht unterschiedlich. Nur ich würde mich echt verwehren, zu sagen, das bricht jetzt ab und hat eine völlig andere Dynamik. Die letzten 30 Jahre sind hochdynamische Jahre gewesen für Auslandsinvestitionen. Ja, gar keine Frage.
Das ist völlig richtig, aber ich... um den Widerspruch vielleicht, den moderaten Widerspruch zu stärken. Wir dürfen hier keine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie machen. Das heißt, die rigide und schnelle Klimawende in Deutschland ist ein Unikat.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Und deswegen werden wir hier jetzt keine Vergangenheit-Zukunftssymmetrien in Anpassung sehen. Du sagst ja selbst zu Recht, der größte Automobilexporteur der USA ist BMW. Jetzt muss man sich doch mal fragen, warum er aus USA produziert und nicht aus Deutschland produziert. Und Ähnliches wird es auch in China sein. Das heißt also, natürlich werden die Unternehmen auch versuchen, ein Rent-Seeking zu machen bei den unterschiedlichen Umweltauflagen. Das mag man ökologisch kritisieren, aber betriebswirtschaftlich ist es natürlich sinnvoll.
Natürlich ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll. Aber mein Hinweis ist nur, wenn ich mir die USA anschaue, der Blick auf die Notwendigkeit der Klimapolitik verändert sich dort. Er ist ja auch in einzelnen Bundesstaaten schon ganz anders verankert. Nochmal das Stichwort Kalifornien, die aber auch zunehmend da auch Benchmarks setzen. Also auch die USA werden sich dem nicht entziehen können. Und das hat man ja auch beim Thema Diesel gesehen. Also sie wollen ja eigentlich auch saubere Technologien und sie wollen, dass die weiterentwickelt werden. Und deswegen glaube ich, ist für die USA sicherlich bleibt das ein interessanter Markt. Das ist auch gar keine Frage. Und wir haben gerade in einem einer Studie für die Atlantikbrücke nochmal herausgefiltert, dass die USA natürlich in der Summe aller Aktivitäten, also Warenhandel, Dienstleistungshandel, Direktinvestitionen, Wissensaustausch viel bedeutender sind als China. Das muss man sich auch ganz klar machen. Aber es bleiben halt auch Gegeneffekte. Und in China bleibt der Gegeneffekt. Wie geht man damit um, dass in Produktionsstätten, die man aufmacht, man wieder Parteigruppen hat, dass der Zugriff der ideologisch, zunehmend ideologisch regressiven chinesischen Politik einfach auch Investitionen unter ein Risiko setzt, die vorher so nicht galten. Also es gibt immer auch andere Effekte. Und ich finde es hochspannend, dass der Bundesverband der deutschen Industrie jüngst ein Papier herausgebracht hat, genau zu der Frage, wie gehen eigentlich Unternehmen oder was ist eigentlich das Problem, wenn Unternehmen in illiberalen, diktatorischen Strukturen ökonomisch tätig sind. Also dieses moralische Dilemma, dieses ethische Dilemma zu markieren, das ist meiner Kenntnis nach das erste Mal, dass das von dieser Seite so fundiert behandelt wurde, auch deutlich zu machen, dass es Dilemmata sind. Die bleiben aber auch nicht weg, die werden immer stärker. Denn dieser normative Konflikt dieser beiden Mächte, die du zu Recht sagst, zwischen USA und China nimmt zu. Und das wird nicht einfach nur so sein, dass wir da investieren und fröhlich irgendwas produzieren, sondern wir werden immer auch gefragt werden oder auch unsere Unternehmen werden gefragt werden, was macht ihr da eigentlich und wie macht ihr das?
Also da sind wir uns einig, dieser Konflikt wird zunehmen. Wir sind vielleicht tendenziell unterschiedlicher Ansicht, welche Auswirkungen das für die deutsche Automobilwirtschaft hat. Aber letztlich kommt ja noch etwas anderes hinzu. Der Umstieg zur Elektromobilität wird natürlich die von dir beschriebene hohe Beschäftigungsintensität dieser Branche beeinträchtigen. Meines Wissens arbeiten etwa zurzeit 1 Million Arbeitnehmer im Dunstbereich der Automobilwirtschaft. Also korrigiere mich, aber das ist so etwa.
Deutlich mehr. Ja, deutlich mehr. Besser. Wir haben, wenn du dir nämlich mal Hersteller, Zulieferer, Serviceunternehmen. Ich will nur die Zahlen nennen. Über 3 Millionen.
Ja, das ist aber jetzt sehr weite Kreise, wenn man alle die mit hinzunimmt. Okay.
Ja, die anderen Antriebstechniken haben ja Auswirkungen auf Handel, auf Werkstätten, auf Tankstellen. Das musst du einfach mitsehen.
Also
produktionsnah sind es 1,2 Millionen.
Ja, das wollte ich auch sagen. Das ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Und diese Zahl wird durch den Umstieg zur E-Mobilität deutlich zurückgehen.
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, wir werden einen gewaltigen Strukturwandel erleben. Ja. Wir hatten gerade in Arbeit auch für das Bundeswirtschaftsministerium eine Studie über die regionalen Perspektiven der Automobilwirtschaft. Mhm. Und das ist auch ein paar Zahlen, die ich da schon mal lüften kann, die weisen in diese Richtung. Wir haben 40 Stadtkreise, die ganz besonders von Tätigkeiten entlang der konventionellen Verbrennungsmotoren getrieben sind. Das ist bei 10% einer der Standorte, die da ganz besonders hohe Anteile haben. Was wir aber auch sehen ist, dass der Wandel in den Zulieferstrukturen doch auch erhebliche Dynamik entwickelt. Also das sind diese Cluster- und Netzwerkstrukturen, die es möglich machen, das Personal und die Beschäftigung auch anders einzusetzen und zu verschieben. Aber klar ist, Weiterbildung, Ausbildung, Vernetzung und Kooperation sind enorme Herausforderungen in einzelnen Regionen ganz extrem. Andere Regionen, die Zulieferer haben, die stärker schon in diese alternativen Antriebsstränge hineingehen, ebenfalls. Es bleibt natürlich, das war nochmal der eine Punkt, wenn der Verbrennungsmotor für synthetische Kraftstoffe eine Option bleibt, dann muss natürlich an ihm auch gearbeitet werden, auch geforscht werden. Das lässt im Grunde die Politik ja mit augenblicklich, wie ich finde, nicht sehr klaren Aussagen, sagen wir es mal freundlich, sehr im Wagen.
Im Wagen. Und wenn das der Fall ist, werden wir bald sogar wieder Frühverrentungsprogramme in der Automobilwirtschaft sehen. Wenn der Umstieg zur
Ebene. Also man muss sich nochmal einen Strukturunterschied klar machen. Wir sagen ja immer, wir sehen die ganze Branche. Was aber für ich mir nochmal angeschaut, persönlich sehr spannend finde, ist, wir haben doch eine deutliche Differenzierung zwischen Herstellern und Zulieferern. Mhm. Der Beschäftigungszuwachs nach 2010 war im Wesentlichen Zuwachs bei den Herstellern. Mhm. Bei den Zulieferern ist die nahezu stabil geblieben. Die ist 2018 auf dem Niveau von 2010.
Da wird die Produktivitätspeitsche
geschwungen, nicht? Genau, aber auch beim Umsatz ist es so und auch bei den Investitionen. Das heißt also, wenn ich mir vorstelle, dass der große Treiber des Strukturwandels ja eigentlich die Hersteller sind und die Zulieferer andocken. Natürlich ist das in irgendeiner gewissen Weise eine Symbiose. Bin ich mir nicht sicher, ob das am Ende wirklich mit großen Beschäftigungsverlusten einhergeht. Was wir sehen ist, dass das natürlich einen Strukturwandel der Kompetenzen erfordert, die man aber auf diesem hohen Niveau, die ohnehin ja da sind, und das betrifft nun mal die Hersteller in besonderem Maße, dass dort gelingen sollte. Und der Austausch zwischen Zulieferern und Herstellern scheint mir ein wichtiges Thema zu sein, was auch die Kompetenzen angeht. Bisher ist es so, dass die Bruttowertschöpfung bei den Herstellern etwa bei 140.000 Euro liegt, bei den Zulieferern bei 80.000. Da siehst du, das ist zwar alles dann noch deutlich, also wie es verarbeitende Gewerbe, das hat auch ein bisschen mehr 90.000, aber das zeigt, das differenziert sich auch in der Automobilbranche. Und da liegt dann der Anknüpfungspunkt für die Antwort deiner Frage, wie viel Beschäftigung können wir da sichern?
Ja, und was ist deine Antwort prospektivisch?
Ich glaube, dass wir durch die Steuerung, die aus den OEMs, also aus den Herstellern erfolgt, das auch auf die Zulieferer umsetzen können. Und je nach Verdichtung in den Regionen kann es halt unterschiedlich sein. Also ich glaube, es ist gesamtwirtschaftlich, werden wir nicht so Nettoeffekte sehen, negativ, aber wir werden einzelnen Regionen, also ich nehme mal Schweinfurt beispielsweise, 10% ist dort in dem klassischen Verbrennungsmodus verankert. Das ist eine Menge Holz, das kriegt man nicht so einfach geregelt.
Das kriegt man nicht weg. Also ich glaube,
also es wird, die These ist, eine regionale Wirksamkeit, ja, aber gesamtwirtschaftlich werden wir da nicht die großen Einbrüche in der Beschäftigung sehen, weil die Innovationskraft hoch ist.
Ja, sofern man vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung also die entsprechenden Fachkräfte noch rekrutieren kann.
Genau.
Das ist aber eine davon zu trennende Frage. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, hier haben zwei befreundete Ökonomen leicht differenzierte Standpunkte. Michael ist jünger als ich, der wird mutmaßlich noch miterleben können, ob perspektivisch er oder ich recht habe. Ich wünsche natürlich, dass er recht hat, aber erfahrungsgesättigt, wie man in meinem Alter ist, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Und deswegen bedanke ich mich für diese Woche. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.